RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 13 Uhr mit Birgit Röhricht. Bundesumweltminister Schneider ruft die Weltgemeinschaft dazu auf, für den Schutz der Meere enger zusammenzuarbeiten. Die Meere seien die blaue Lunge des Planeten, erklärte der SPD-Politiker zum Auftakt der UN-Ozeankonferenz in Nizza. Von dort Caroline Düller.
In Nizza soll es generell darum gehen, größere Teile der Meere und Ozeane zu Schutzgebieten zu erklären, auch auf hoher See. Außerdem wollen die vertretenen Staaten über Maßnahmen gegen Plastikmüll in den Meeren diskutieren. Auch der umstrittene Tiefseebergbau dürfte Thema sein.
Die Ukraine meldet den stärksten russischen Luftangriff seit Ausbruch des Krieges vor über 3 Jahren. Wie die Luftwaffe in Kiew mitteilte, hat das russische Militär fast 480 Drohnen und 20 Marschflugkörper abgefeuert. Betroffen war neben der Hauptstadtregion unter anderem die Metropole Charkiw im Osten des Landes. Die meisten Geschosse seien abgefangen worden, hieß es weiter. Über Schäden und Opfer ist noch nichts bekannt. In Los Angeles haben die Sicherheitsbehörden ein Versammlungsverbot für die Innenstadt verhängt. Damit sollen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei verhindert werden. Seit Tagen wird dort gegen Razzien der Immigrationsbehörde protestiert. Jonas Valentin Weber.
Der Gouverneur von Kalifornien, Newsom, betont immer wieder, dass die Sicherheitsbehörden seines Bundesstaates die Lage unter Kontrolle hätten. US-Präsident Trump hatte gegen den Willen von Newsom die Nationalgarde nach Los Angeles geschickt. Der Gouverneur wirft Trump vor, Chaos in der kalifornischen Metropole zu stiften.
Bundesinnenminister Dobrindt warnt vor einer wachsenden Gewaltbereitschaft unter jugendlichen Extremisten. Das betreffe vor allem die rechtsextreme Szene, sagte der CSU-Politiker den Funke-Medien. Aber auch unter Linksextremisten und Islamisten sei dieser Trend zu erkennen. Der Staat müsse dem Erstarken der politischen Gewalt entgegentreten und die Probleme der jungen Menschen lösen. Aufklärung gegen extreme Propaganda könnten vor allem Netzwerke vor Ort leisten, etwa an Schulen, in Vereinen oder Jugendtreffs. In Berlin und Brandenburg laden heute rund 60 Mühlen zum Besuch ein. Anlass ist der Deutsche Mühlentag, der traditionell am Pfingstmontag gefeiert wird. Brandenburgs Kulturministerin Schüle hob die Bedeutung der Mühlen hervor. Sie hätten jahrhundertelang die wirtschaftliche Entwicklung im Land geprägt. An vielen Orten haben Ehrenamtliche für heute um die Mühlen herum Feste und Märkte organisiert. Und das waren die Nachrichten. Das Wetter, heute teils Sonne, teils Wolken mit Schauern und Gewittern. Aktuell haben wir in Berlin-Dahlem 13 Grad, Fürstenwalde 16. Morgen viele Wolken, von Nordwesten Regen, Schauer und Gewitter bei Höchstwerten von 17 bis 21 Grad. Die Zeit 13.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Jetzt im Studio für Sie, Bernhard Kempf. Guten Tag. Der Klimawandel wirkt sich auch auf die Weltmeere aus. Noch nie war die Wasseroberfläche so warm wie im vergangenen Jahr. Dazu kommt viel Dreck im Wasser, beispielsweise durch Plastikmüll. Die Ozeane sind also in jedem Fall bedroht, warnt die UNESCO. Darüber beraten ab heute Wissenschaftler und Experten im südfranzösischen Nizza auf einer UN-Ozeankonferenz. Der deutschen Delegation gehört auch der neue Umweltminister Carsten Schneider an. Unser Hauptstadtkorrespondent Gabor Hallers erklärt, was aus Sicht der Bundesregierung die wichtigsten Punkte auf dieser Konferenz sind.
Deutschland sagt, dass die Meere in keinem guten Zustand sind, weil sie überfischt sind und Plastikmüll ist ein riesiges Problem. Aber ein Abkommen gegen diesen Müll gibt es noch nicht und dafür will sich Deutschland einsetzen. Bundesumweltminister Carsten Schneider sagt, dass die Ozeane uns mit Nahrung versorgen und wir aber dann umgekehrt den Meeren oft nur Plastikmüll zurückgeben. Deutschland pocht deswegen auf gemeinsame Regeln für die Hohe See. Die Hohe See, das ist eine riesige Fläche, fast die Hälfte des Planeten macht sie aus. Das sind Gebiete, die nicht zu einem Staat gehören. Ein anderes großes Thema wird der Tiefseebergbau sein. Und wie der Name schon sagt, das ist Bergbau sehr tief im Meer, etwa 4000 Meter tief. Da sollen Rohstoffe wie Nickel oder Titan abgebaut werden. US-Präsident Trump möchte das erleichtern, auch in internationalen Gewässern. Aber es weiß niemand genau, was das für Menschen, Tiere oder Pflanzen bedeutet. Und deswegen sagen etwa 30 Länder, auch Deutschland, hier brauchen wir erstmal eine Pause. Also erstmal kein Bergbau in der Tiefsee.
In Nizza beraten seit heute Vertreter von 130 Staaten darüber, wie die Weltmeere besser geschützt werden können, Gabor Hallas berichtete. Im US-Bundesstaat Kalifornien ist die Stimmung weiter angespannt, denn seitdem die Einwanderungsbehörde ICE gezielt gegen Menschen vorgeht, die sich angeblich illegal im Land aufhalten, gibt es Proteste, die auch immer wieder in Gewalt umschlagen. Das wiederum will US-Präsident Donald Trump unterbinden. Auf seinen Befehl hin haben Nationalgardisten in L.A. Stellung bezogen. In der Innenstadt sind inzwischen Versammlungen verboten. Aus Los Angeles, Andreas Hein.
Mit jeder Stunde wurde die Lage in der Innenstadt von Los Angeles chaotischer. Die Stimmung heizte sich mehr und mehr auf. Zwischendrin knallten Feuerwerkskörper einiger Demonstranten und Tränengasgeschosse. Luftaufnahmen zeigen tausende Demonstranten auf verschiedenen Straßen in Downtown L.A. Vergeblich hatte die Polizei versucht, Menschen daran zu hindern, die Autobahn zu betreten. Demonstranten stürmten über verschiedene Auffahrten den Freeway 101. Der Autoverkehr in der Innenstadt brach zusammen. Bürgermeisterin Karen Bass schildert den Einsatz hunderter Polizisten so. Sie wurden regelrecht überrannt, aber der Freeway konnte zusammen mit der Highway-Polizei nach und nach freigeräumt werden. Es waren ja hunderte Demonstranten auf dem Freeway und tausende drumherum. Der größte Teil der Demonstranten hielt sich friedlich in der Innenstadt auf. Sogar Familien waren darunter, mit Plakaten, Spruchbändern und Flaggen. Sie alle wollten zeigen, wie unzufrieden sie mit der Einwanderungspolitik der Trump-Regierung und den jüngsten Razzien sind. Einige gewaltbereite Demonstranten hatten es auf Robotaxis abgesehen, schlugen deren Scheiben ein und beschmierten sie. Mindestens drei der selbstfahrenden Fahrzeuge standen in Flammen und brannten aus. Bürgermeisterin Karen Bass appelliert, friedlich zu demonstrieren. Wer gewaltsam ist und sich nicht an Gesetze hält, wird festgenommen und muss die Verantwortung übernehmen. Deshalb friedlicher Protest ist geboten. Friedlicher Protest hat Tradition. In den frühen Morgenstunden waren einige hundert Soldaten der Nationalgarde in der Stadt angekommen. Präsident Trump hatte das angeordnet, allerdings gegen den Willen des kalifornischen Gouverneurs. Stattdessen verbunden mit der Aussage, Kalifornien habe die Lage nicht im Griff. Kaliforniens Gouverneur Newsom will, dass die Truppen der Nationalgarde wieder unter seine eigene Kontrolle kommen und hält diesen Einsatz für gesetzeswidrig. In einem offiziellen Schreiben an Verteidigungsminister Hegseth hat er darum gebeten, die Nationalgarde wieder abzuziehen.
Soweit der Bericht aus Los Angeles von Andreas Hein. Höher und immer noch höher drehte die Spirale im Zollstreit zwischen den USA und China. Das ging so bis etwa Mitte Mai. Dann brachte eine erste Verhandlungsrunde zumindest vorübergehend etwas in Spannung. Heute nun gibt's weitere Gespräche und dafür treffen sich Vertreter beider Seiten in London. Von dort berichtet unsere Korrespondentin Franziska Hoppen.
Im April war der Zollstreit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt, zwischen China und den USA, eskaliert. US-Präsident Donald Trump erhöhte die Strafzölle auf chinesische Importe auf insgesamt 145%. Peking reagierte mit Gegenzöllen. Mitte Mai hatten sich zwar beide Länder darauf geeinigt, die Aufschläge für 3 Monate stark zu senken, doch zuletzt warfen sie einander vor, die Gegenseite halte sich nicht an Vereinbarungen. In London, auf neutralem Boden, sollen die Handelsgespräche jetzt weitergehen. Aus China ist dafür Vize-Regierungschef Li Feng angereist. Die USA entsenden laut US-Präsident Trump unter anderem die Minister für Finanzen Scott Bessent und für Handel Howard Lutnick. Verärgert waren die USA über Chinas Ausfuhrkontrollen auf seltene Erden, die zum Beispiel für die Produktion von Elektromotoren und Sensoren wichtig sind. Die Volksrepublik wiederum kritisiert, dass die USA den Export bestimmter Chips und Technologien nach China eingeschränkt haben. Vor wenigen Tagen hatten die beiden Staatschefs miteinander telefoniert. US-Präsident Trump lobte das aus seiner Sicht gute Gespräch. Auf seinem Online-Netzwerk Truth Social schrieb er nun, das Treffen in London dürfte sehr gut verlaufen. Die britische Regierung derweil dürfte sich über ihre Rolle als Gastgeber freuen, nicht nur um bilaterale Beziehungen zu stärken. Großbritannien versucht nach dem Brexit seine Rolle als internationaler Brückenbauer und Gestalter zu etablieren und die Briten streben selbst einen Handelsvertrag mit den USA an, der aus ihrer Sicht am besten ganz auf Strafzölle verzichtet.
Treffen heute im Zollstreit zwischen den USA und China. Aus London berichtete Franziska Hoppen. Newark ist einer von insgesamt drei Flughäfen in New York und ein wichtiger Knotenpunkt für Transatlantikflüge unter anderem nach Europa. Seit Wochen aber macht der Airport Schlagzeilen, weil es ernsthafte Probleme gibt. So ist das Radar- und Funksystem schon mehrmals ausgefallen, wenn auch nur für 1 bis 2 Minuten. Außerdem gibt's auch zu wenige Fluglotsen. Aus New York, Martin Ganselmeier.
Fiel im Flughafentower von Newark das Radar zur Überwachung des Flugverkehrs aus. Und nicht nur das, auch die Kommunikation mit Flugzeugen war plötzlich nicht mehr möglich. 90 Sekunden herrschte komplette Funkstille. Für die schockierten Fluglotsen im Tower fühlte es sich wie eine Ewigkeit an. Anschließend wurden hunderte Flüge gestrichen und es kam zu massiven Verspätungen. Im Mai gab es weitere Pannen dieser Art. Ende Mai räumte US-Verkehrsminister Sean Duffy ein, Newark ist besonders schlimm, aber längst kein Einzelfall. Unser Flugsicherheitssystem ist veraltet, 25 bis 40 Jahre alt. Außerdem fehlen uns überall in den USA 3000 Fluglotsen. Was anschließend bekannt wurde, war für viele US-Bürger schockierend. Das Flugsicherheitssystem in Newark und an vielen anderen Flughäfen in den USA basiert nicht auf modernen Glasfaserleitungen. Oft werden noch Leitungen aus Kupferdraht genutzt. Zum Teil werden Informationen noch händisch per Floppy Disk ausgetauscht. Auf die Frage des Fernsehsenders PBS, wieso etwas in einer Hightech-Nation wie den USA möglich sei, antwortete der frühere Leiter der US-Luftfahrtbehörde, David Grizzle.
The systems that they are using are the very best systems of the 1980s.
Die Flugsicherheitssysteme, die sie nutzen, sind die allerbesten Systeme, so Grizzle, allerdings die der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Das Problem sieht der Luftfahrtmanager im Beschaffungssystem der US-Regierung. Neue Technologien werden nur alle 40 Jahre angeschafft. Wenn diese dann an Flughäfen landesweit ausgerollt werden, sind meist die Kosten aus dem Ruder gelaufen und die Technologien schon wieder veraltet. Zu den Leidtragenden gehört der ehemalige Fluglotse Jonathan Stewart. Mehr als 20 Jahre lang hat er den Luftverkehr des internationalen Flughafens von Newark überwacht. Doch nach den jüngsten Radarausfällen und einem beinahe Crash zweier Flugzeuge auf der Landebahn haben er und mehrere seiner Kollegen den Job aufgegeben, sagte Stewart dem Wall Street Journal.
Who do you want guiding your aircraft home? Do you want somebody that's well paid, well rested?
Wen möchten Sie als Fluglotsen für Ihren Flug? Jemanden, der gut bezahlt und gut ausgeruht ist? Oder jemanden, der unterbezahlt, überarbeitet und voller Sorgen ist? Der Job des Fluglotsen ist in den USA zwar sehr gut bezahlt, bis zu $300.000 pro Jahr, nicht zuletzt wegen der vielen Überstunden und des hohen Stresslevels. Auch wenn die US-Regierung jetzt eine Einstellungsoffensive angekündigt hat, um 3000 zusätzliche Fluglotsen auszubilden, Jonathan Stewart befürchtet, dass es noch Jahre dauern wird, bis der Personalmangel behoben ist.
This is not McDonald's, all right?
Dies ist nicht McDonald's. Man kann einem Fluglotsen nicht gleich den Luftraum über New York anvertrauen. Vom Klassenzimmer bis zum Tower braucht es 3 Jahre.
Working live traffic in the Newark area.
Seit Jahren hatten die Fluglotsen vergeblich auf veraltete Technik und Personalmangel hingewiesen. Immerhin haben die Pannen am Flughafen Newark nun dazu geführt, dass die Probleme endlich ernst genommen werden.
Soweit aus New York der Bericht von Martin Ganselmeier und hier geht's weiter mit Carsten Steinmetz.
RBB 24 Inforadio Sport.
Das Finale der Fußball Nations League in München ist von einem Todesfall überschattet worden. Ein Zuschauer stürzte am späten Abend während der Verlängerung des Spiels Portugal gegen Spanien vom Mittelrang ca. 8 Meter tief auf eine Treppe der Pressetribüne im Unterrang. Der Mann verstarb noch vor Ort. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist bislang unklar. Die deutsche Mannschaft hatte zuvor gestern Nachmittag in Stuttgart das Spiel um Platz 3 der Nations League bestritten. Gegen Frankreich verlor das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann mit 0:2. Trotz der Niederlage zeigte die Nationalmannschaft ein Jahr vor der Weltmeisterschaft auch einige vielversprechende Ansätze. Fußballreporter Florian Eckel zieht eine Bilanz der Nations League Endrunde aus deutscher Sicht.
Sie haben vom Feeling her ein gemischtes Gefühl. Trotz der beiden Niederlagen hat DFB-Kapitän Joshua Kimmich Hoffnung für das kommende Länderspieljahr.
Wenn wir von der Mentalität, von der Einstellung, von der Bereitschaft bei 100% sind, so wie in der ersten Halbzeit, dann können wir auch ein europäisches Top-Team wie die Franzosen schlagen.
Diese Einschätzung wird jedoch mit einem großen Aber ergänzt.
Wenn wir das nicht sind, das haben wir gegen die Portugiesen gesehen, dann wird es schwierig, nicht nur gegen die Top-Mannschaften, sondern dann wird es auch in der Quali schwierig.
Trotz der beiden Niederlagen bei der Mini-Heim-EM gegen Portugal und Frankreich bleiben die Träume des Bundestrainers ein Jahr vor der WM groß.
Wenn wir da antreten und wenn wir so spielen wie heute in der Quali, dann werden wir da antreten, haben wir auch große Lust, das Turnier zu gewinnen.
Bundestrainer Nagelsmann hat aber noch einiges zusammenzuschustern. Offensiv hätte das DFB-Team Frankreich in der ersten Hälfte zerlegen können, wie Maxi Mittelstädt bestätigt.
Wir haben es versäumt, in der ersten Halbzeit das ein oder andere Tor zu machen. Ja, das haben wir nicht getan, deswegen müssen wir da an der Chancenverwertung arbeiten.
Gegen die Franzosen 5 gute Chancen allein in den ersten 6 Minuten. Dazu ein Pfostentreffer von Wirtz. Positiv ist, das Kreieren von Möglichkeiten klappt. Aber die Abwehr-Performance hat einige Fans nicht überzeugt.
Hoffentlich defensiv auch mal ein bisschen stabiler stehen.
Defensiv müsste man definitiv noch mal ein bisschen arbeiten, dass man da sicherer wird.
Ja, also die Abstimmung, das war nicht vorhanden. Also das darf nicht passieren.
Auch die Torgefahr bei Standardsituationen war diesmal nicht vorhanden. Dabei sieht Julian Nagelsmann gleich in zweifacher Hinsicht Steigerungspotenziale.
Wir waren standardmäßig eigentlich in der Nations League herausragend gut. Heute war man sehr konteranfällig, muss man auch sagen. Das haben wir nicht gut in der Restverteidigung verteidigt. Da war fast jede Standardsituation eine Chance für die. Das können wir besser machen.
Jetzt heißt es für ihn aber erstmal durchschnaufen. Jedoch nicht nur.
Es ist schon auch ein bisschen was zu planen für die WM. Also können sich alle beruhigen. Ich liege jetzt nicht nur am Strand. Schon auch mal, aber nicht nur.
Im September stehen dann die ersten WM-Qualifikationsspiele an. Sich nur zu qualifizieren, wird Julian Nagelsmann und seinen Spielern aber nicht reichen.
Die WM-Quali läuft bereits. Heute Abend trifft dabei Italien auf die Republik Moldau. Zum wohl letzten Mal sitzt Luciano Spalletti bei den Italienern auf der Bank. Der Trainer teilte selbst mit, dass der Verband ihn feuert. Sein Team war am Freitag mit einer 0-3-Niederlage in Norwegen in die WM-Quali gestartet. Neuer Nationaltrainer in Italien soll Claudio Ranieri werden, der bisherige Coach von AS Rom. Der Verein soll seine Zusage erteilt haben, schreibt die Gazzetta dello Sport in Italien. Und soweit der Sport mit Carsten Steinmetz.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Peacekeeper des Jahres. Was machen Deutsche in internationalen Friedenseinsätzen? 2013 rief die deutsche Bundesregierung den Tag des Peacekeeping ins Leben, um deutschem Personal in internationalen Friedenseinsätzen Wertschätzung und Dankbarkeit auszudrücken. Gerade haben die verantwortlichen Bundesministerien wieder je 3 Soldatinnen und Soldaten, Polizistinnen und Polizisten sowie zivile Expertinnen und Experten ausgezeichnet. Eine von letzteren ist Cornelia Taylor. Sie ist stellvertretende Leiterin der OSZE-Mission im Kosovo. Guten Tag, Frau Taylor, und herzlichen Glückwunsch.
Guten Tag, Frau Mattei, und herzlichen Dank.
Was bedeutet diese Auszeichnung als Peacekeeperin des Jahres Ihnen?
Das war natürlich eine große Ehre. Ich mache diesen Job ja aus Überzeugung, schon seit Jahren. Aber es ist natürlich was anderes, wenn das eigene Land sagt, wir sehen dich, wir sehen deine Arbeit und wir erkennen das an. Das ist eine Auszeichnung der Motivation und natürlich auch der Arbeit aller Peacekeeper.
Peacekeeper, da stellen sich viele unserer Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich Blauhelme vor, also Soldatinnen und Soldaten. Aber Sie sind eindeutig Zivilistin. Wie arbeiten Sie für den Frieden?
Ja, gut, dass Sie das mit den Blauhelmen ansprechen. Das werde ich tatsächlich häufig gefragt. Und vielleicht als kleine Anekdote, also auch wir Zivilisten dürfen ab und zu mal die Blauhelme tragen. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, damit sieht man als Zivilist dann doch manchmal etwas komisch aus, wie ein verrutschter Pilz auf dem Kopf. Meine Arbeit als Zivilist ist natürlich nicht das gleiche wie militärischer Beobachter oder Soldaten, die eben zum Friedenssichern dabei sind, sondern wir sind dabei, unterschwellige Konfliktursachen zu bearbeiten. Vielleicht kann ich da mal ein paar Beispiele
13:19 Uhr, RBB 24 Inforadio mit einer Falschfahrermeldung. Achtung auf der B96A Berlin-Marlow. Zwischen der A117 und Schönefeld kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Achtung, es gibt einen Falschfahrer auf der B96A Berlin Richtung Marlow zwischen der A117 und Schönefeld. Bitte fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Vorsicht in beiden Richtungen. Wir melden, sobald die Gefahr vorüber ist.
Richter oder Parlamentarier auszubilden, um genau an diesen Ursachen mitzuarbeiten.
Sie haben einige Stationen Ihrer beruflichen Laufbahn gekennzeichnet. Heute sind Sie stellvertretende Leiterin der OSZE-Mission im Kosovo. Wie gesagt, haben die Mission auch ein Dreivierteljahr lang kommissarisch geleitet. Jetzt wird nicht jede Hörerin, nicht jeder Hörer wissen, was die OSZE eigentlich ist. Könnten Sie uns aufklären?
Die OSZE ist die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa mit Sitz in Wien. Die hat aber tatsächlich auch diverse Friedensmissionen, Friedenseinsätze, unter anderem auch im Kosovo, und zwar schon seit dem Jahr 1999, und arbeitet da, hat ein sicherheitspolitisches Mandat, also anders als zum Beispiel Teile der UN, nicht entwicklungstechnisch, sondern wirklich mit Blick darauf, wie kann man das Land stabilisieren, wie kann man verhindern, dass der Konflikt wieder ausbricht, wie kann man ein Frühwarnungsmandat wahrnehmen, um dafür zu sorgen, dass die zivile Bevölkerung dort weiterhin in Frieden leben kann.
Warum ist die Stabilisierung nach so vielen Jahren immer noch nötig? Also welche Konflikte sind es, die Kosovo unfriedlich machen?
Vielleicht kann ich zunächst einmal klarstellen, weil viele Hörer in Deutschland häufig mit dem Kosovo tatsächlich noch diesen Konflikt assoziieren. Natürlich ist die Situation im Jahr 2025 ganz anders als 1999. Wir haben im Kosovo Institutionen, die funktionieren. Es gibt eine stabile Regierung, oder gab es bis zu den Wahlen im Februar. Es gibt friedliche Wahlen. Das Land ist in Wahrheit ein Ziel von Touristen geworden. Also es ist eine andere Lage als 1999. Aber die politische Situation ist tatsächlich nach wie vor verfahren. Es gibt eine ungeklärte Statusfrage. Die Regierung in Pristina pocht auf internationale Anerkennung, hat 2008 die Unabhängigkeit erklärt. Die Regierung in Belgrad verweigert das. Die OSZE bewahrt da Statusneutralität, also wir sind da impartiell. Aber natürlich führt das zu Spannungen im Land. Und man sieht mittlerweile auch vermehrt, gerade im Norden des Landes, beschwert sich die kosovarisch-serbische Minderheit, dass sie zum Beispiel keine Leistungen des Staates mehr erhalten oder nur noch vermindert, dass sie sich isoliert fühlen und alleingelassen fühlen. Und diese Spannungen tragen dazu bei, dass es auch geopolitisch potenzielle Implikationen gibt. Und da arbeiten natürlich viele Akteure dran, nicht nur die OSZE, sondern auch die EU, die daran arbeitet, die Normalisierung der Beziehungen voranzutreiben, die NATO durch die Mission KFOR, die vielleicht vielen deutschen Hörerinnen und Hörern bewusst ist. Ja, und aus diesem Grund sind wir nach wie vor im Kosovo.
Wie kann es denn gelingen, aus einer Position des Unparteiischen heraus einen Konflikt vermutlich nicht zu beseitigen, sondern zu managen? Mir kommt es vor, also so wie Sie es beschreiben, eine Sisyphusarbeit.
Manchmal fühlt man sich tatsächlich wie ein Sisyphus und muss sich selber daran erinnern, was die Motivation ist und auch das höher gelegene Ziel. Natürlich ist die Arbeit hochpolitisch. Man kann das einfach nicht in Isolation sehen. Also deswegen ist es auch sehr wichtig, dass zum Beispiel der Missionsleiter häufig auf Botschafterlevel gut vernetzt ist, der sich eng abstimmt mit den Botschaften vor Ort, mit NATO, habe ich eben schon erwähnt, mit der EU, natürlich auch mit den Regierungen auf beiden Seiten sozusagen. Und man versucht, die Ziele im Auge zu behalten, die zum Beispiel durch den EU-Dialog gesteckt wurden, diese Normalisierung der Beziehungen.
13.24 Uhr, RBB 24 Inforadio mit einer Falschfahrermeldung. Achtung, auf der B96A Berlin Richtung Marlow ist ein Falschfahrer unterwegs zwischen der A117 und Schönefeld. Bitte fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Wir melden, sobald die Gefahr vorüber ist.
Gemeinsamkeiten feststellen und auch Perspektiven entdecken, wie man gemeinsam und miteinander leben kann.
Die Mitglieder der OSZE reichen ja von Nordamerika über Europa bis zu den ehemaligen Staaten der Sowjetunion. Das heißt, ihr Arbeitsumfeld, das ist multinational und viele Menschen aus sehr unterschiedlich geprägten Ländern und Kulturkreisen sind daran auch beteiligt. Die Mission ist immerhin 500 Menschen stark, hatten Sie mir vorab gesagt. Wirft denn das auch Konflikte auf, die Sie zum Beispiel managen müssen?
Es gibt auf jeden Fall innerhalb der Mission Konflikte, wie es sie in jeder Organisation oder in jedem Business auch gibt. Aber natürlich ist diese Vielfalt von Nationen und Vielfalt von Arbeitsweisen und Herangehensweisen nochmal besonders herausfordernd. Wir haben insgesamt so um die 100 internationale Mitarbeiter. Der Rest sind lokale, örtliche Mitarbeiter aus dem Kosovo, sowohl Kosovo-Albaner als auch Kosovo-Serben, als auch Mitglieder von anderen Minderheiten. Und da gibt es schon ab und zu Reibungspunkte. Allerdings muss ich sagen, es gibt schon so etwas wie einen intrinsischen Geist der OSZE, dass sich die Mitarbeiter verpflichtet fühlen, dass sich die Mitarbeiter diesem Mandat der Friedenswahrung und der Konfliktprävention verschrieben haben. Und es gibt auch einen gewissen Stolz, der sich tagtäglich durch die Arbeit zieht. Und falls es mal Meinungsunterschiede gibt oder Unstimmigkeiten, dann kann man es schon schaffen, die Leute wieder darauf einzufahren.
Nun ist ja auch Russland immer noch Mitglied der OSZE. Sind auch Russen bei der Mission im Kosovo beteiligt?
Wir haben tatsächlich eine russische Mitarbeiterin. Also tatsächlich gibt es russische Mitarbeiter, ja, auch bei den Missionen.
Ist das ein heikler Punkt? Wie geht man damit um?
Damit haben Sie das Thema wieder angesprochen, dass natürlich alle Aspekte der Arbeit immer einen gewissen politischen Gesichtspunkt haben. Wir sehen die Person dahinter. Wir sehen die Tatsache, dass auch Russland als Teilnehmerstaat der OSZE Mitglieder oder Teilnehmer der OSZE entsendet. Und wenn es diese, ja, es gibt teilweise Probleme mit Einreise zum Beispiel. Das liegt dann aber eher am Host State, also am Kosovo zum Beispiel. Das sind logistische Probleme, die wir auch teilweise auf diplomatischer Ebene lösen müssen. Wir sehen es auch als Möglichkeit, die Kommunikation zwischen allen Teilnehmerstaaten aufrechtzuerhalten.
Missionen wie die OSZE im Kosovo sind auf Jahre, manchmal Jahrzehnte, ja, im Kosovo seit 1999 angelegt, aber das Personal, das wechselt regelmäßig. Wohin geht's für Sie als nächstes oder wohin würden Sie gern als nächstes hier gehen?
Oh, das ist eine gute Frage, die ich auch häufig mit meinem Mann diskutiere. Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, auch für Leute, die nicht in der Friedensarbeit arbeiten, wie wechselhaft es sein kann für Leute wie uns und wie unregelmäßig das Leben sein kann. Es ist schwer zu planen. Man weiß nicht genau, wo möchte man irgendwann mal in Rente gehen oder wo sieht man sich? Was macht man, wenn eine Krankheit dazwischen kommt? Und da ist es zum Beispiel toll, dass das CIF mittlerweile hinter Leuten wie uns steht und sagt, wir haben da ein bisschen Ruhe reingebracht in dieses unruhige Leben und ein bisschen Planungshorizont. Ich würde gerne noch ein paar Jahre weiter in Missionen bleiben, entweder bei der UN oder OSZE. Und irgendwann möchte ich auch gerne nach Deutschland zurückkommen.
Vielen Dank, Frau Taylor.
Danke, Frau Mattei.
Cornelia Taylor, die stellvertretende Leiterin der OSZE-Mission im Kosovo, ist gerade als Peacekeeperin des Jahres ausgezeichnet worden. Das Gespräch mit ihr über ihre Arbeit und ihre Motivation führte Sabina Mattei.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Achtung, es gibt einen Falschfahrer auf der B96A Berlin Richtung Marlow. Zwischen der A117 und Schönefeld kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Bitte fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Vorsicht in beiden Richtungen. Wir melden, sobald die Gefahr vorüber ist. Ein Gefahrenhinweis für Schwedt an der Oder: durch den Brand in einem Silo kommt es in den Ortsteilen Kuhheide und Vierraden zu einer Geruchsbelästigung durch Rauch. Schließen Sie bitte Fenster und Türen. Auf der westlichen A10 Richtung Dreieckwerder Stau in einer Baustelle zwischen Potsdam Nord und Vöben. 30 Minuten plus. Richtung Dreieck Havelland dauert es länger zwischen Dreieckwerder und Leest. Hier sind es plus 45 Minuten. Stadtverkehr Berlin, Stadtring Richtung Wedding, stoppender Verkehr zwischen Schmargendorf und Spandauer Damm, 10 Minuten plus.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 13.30 Uhr mit Birgit Röhricht. In Nizza beraten seit heute Vertreter von 130 Staaten darüber, wie die Weltmeere besser geschützt werden können. Bei der UN-Ozeankonferenz wollen sich mehrere Länder dafür einsetzen, dass bestimmte Gebiete auf hoher See zu Schutzzonen erklärt werden. Frankreichs Präsident Macron äußerte sich zuversichtlich, dass ein entsprechendes Abkommen bald umgesetzt werden kann. Es hätten sich inzwischen genug Länder verpflichtet, die Vereinbarung zu ratifizieren. Die Ukraine ist in der Nacht erneut Ziel massiver russischer Luftangriffe gewesen. Wie die Luftwaffe in Kiew mitteilte, hat das russische Militär fast 480 Drohnen und 20 Marschflugkörper abgefeuert. Über Opfer ist nichts bekannt. Aus Kiew, Rebecca Barth.
Es ist der größte Angriff dieser Art seit Beginn des russischen Angriffskrieges vor mehr als 3 Jahren. Im Fokus stand dabei die westukrainische Region Rivne und die Hauptstadt Kiew. Angesichts des massiven Angriffs sei es unmöglich, alle Drohnen und Raketen abzufangen. Ein Hauptziel sei demnach ein Militärflugplatz gewesen, gibt ein Sprecher der ukrainischen Luftwaffe an.
In Los Angeles haben die Sicherheitsbehörden ein Versammlungsverbot für die Innenstadt verhängt. Sie hoffen damit, die Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei zu beenden. Die Bürgermeisterin der Stadt warf US-Präsident Trump vor, durch die Entsendung von Nationalgardisten die Krawalle weiter angefacht zu haben. In der Stadt gibt es seit Tagen Proteste gegen Trumps Migrationspolitik. Brandenburgs Verkehrsminister Tabert hat sich gegen ein generelles Tempolimit auf Autobahnen ausgesprochen. Der BSW-Politiker sagte der Märkischen Allgemeinen, er vertraue auf die Eigenverantwortung der Autofahrer. Ute Sander.
Unter anderem Experten des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel kommen in einer Studie zum Ergebnis, dass Tempolimits der Umwelt helfen könnten. Bei einer Beschränkung auf 120 Kilometer pro Stunde auf Autobahnen und 80 auf Bundesstraßen ließen sich demnach innerhalb von 5 Jahren rund 33 Millionen Tonnen CO2 einsparen.
In Berlin beginnt am Abend eine Lichtprojektion, die an die Reichstagsverhüllung vor 30 Jahren erinnern soll. Bis zum 20. Juni wird die Westfassade des Parlamentsgebäudes jeden Abend mit Hochleistungsprojektoren angestrahlt. Das soll dann so aussehen, als hingen dort meterlange Stoffbahnen. 1995 hatten die Künstler Christo und Jean-Claude den kompletten Reichstag verhüllt. Die Bilder der Aktion gingen damals um die Welt. Und soweit die Nachrichten. Das Wetter am Nachmittag im Norden freundlich, sonst wechselnd bewölkt mit Schauern und vereinzelten Gewittern. Aktuell haben wir in Berlin Tempelhof 15, Senftenberg 16 Grad. Morgen wolkig von Nordwesten, Regen 17 bis 21 Grad. Die Zeit 13.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio Spezial.
Wo spielt die Musik? Na, hier in unserer Region in Berlin und Brandenburg. Hier leben so viele Musiker und Musikerinnen. Hier gibt es unzählige Orchester, Chöre, die Musikwirtschaft mit ihren vielen Labels und Veranstaltern, Konzertsäle, Festivals. Also die Liste ließe sich fortsetzen. Um unsere Musikregion geht es in den nächsten Minuten in diesem Kulturspezial zu Pfingsten. Hallo, ich heiße Anna Patacek. Schön, dass Sie dabei sind. An diesem Wochenende geht sie los, die große Sommeraktion Berlin Sounds. Der RBB feiert die Musik, die hier entsteht, mit vielen Konzerten, Dokus, Podcasts bis weit in den Juli hinein. Und wir sind heute mit dabei. Wer mehr wissen will, berlin-sounds.de, da gibt's alle Infos. Bis zu den nächsten Nachrichten schauen wir vor allem hinter die Kulissen und besuchen Menschen, die es erst möglich machen, dass Sound hier in unserer Region entstehen kann. Musikalisch wird's eine wilde Mischung aus Deutschrap, Orgelmusik, Dreigroschenoper und den Jingles von RBB 24 Inforadio. Einer, der definitiv den Klang...
13.34 Uhr, RBB 24, Inforadio mit einer Falschfahrermeldung. Achtung auf der B96a, Berlin Richtung Marlow, kommt Ihnen zwischen der A117 und Schönefeld ein Falschfahrer entgegen. Bitte fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht.
Groschenoper und den Jingles von RBB 24, Inforadio. Einer, der definitiv den Klang von Berlin zurzeit mitbestimmt, ist Leander Kirschner mit seiner Firma Bamboo Artists. Da überholt er gerade die Major Companies, also die großen Plattenfirmen in der Stadt. Und er hat Künstler wie Chiago unter Vertrag.
Ich sprint, seit ich geboren bin. Ich such den Sinn, ich bin Wilmersdorfs Kind.
Wilmersdorfs Kind von Chiago, einer der Musiker, der von Leander Kirschner gemanagt wird. Wie der Musikmanager und Labelbetreiber erfolgreich wurde, das erzählt er jetzt im Gespräch mit RBB-Musikexpertin Anja Kaspari.
Herzlich willkommen, Leander Kirschner.
Hallo Anja, schön, dass ich hier sein darf.
Du bist mit deinem, ich nenne es jetzt mal Allround-Service, weil Bamboo ist ein Label, ist ein Verlag und ein Management. Ne? Du bist zum erfolgreichsten Unternehmer Deutschlands eigentlich aufgestiegen, hast mit deinen Künstlern Chiago oder Ritalin, das sind die Rapper, Zartmann, Singer-Songwriter, fast so ein bisschen so ein Enkel von Rio Reiser, 01099 und wie sie alle heißen, richtig Furore gemacht innerhalb kürzester Zeit.
Ja, danke dafür. Also da kann ich mich auch nur bei den KünstlerInnen wieder bedanken.
Ja, aber wer hat die denn entdeckt? Das ist doch deine Leistung, oder?
Schwer zu sagen. Manchmal ist es ein Entdecken. Ich würde aber sagen, dass zum Beispiel bei 01099, da gab es auch damals schon einen gewissen Hype oder auch bei einem Chiago. Also der hat auch selber schon, die waren selber schon auf einem sehr guten Weg, würde ich sagen. Und dann sind wir eben diejenigen, die dazukommen und die dann helfen, dass man das auch noch viele Jahre so machen kann, indem man im besten Fall den KünstlerInnen gewisse Aufgaben abnimmt, eine gewisse Struktur da reinbringt und dafür sorgt, dass die sich im besten Fall so stark wie möglich aufs Kreative konzentrieren können.
Lass uns noch mal kurz einordnen. Also in den letzten 6 Wochen zum Beispiel war dein Label Bamboo ganz vorne in den Single-Charts.
Richtig, wir haben den höchsten Marktanteil in den Top 100 Charts. Das ist natürlich ein ganz toller und besonderer Moment, auf den wir sehr stolz sein können. Das ist ja auch eine Teamleistung. Also Bamboo sind über 40 Personen mittlerweile, die da jeden Tag dran arbeiten. Und deshalb muss ich da auch den Credit ans Team weitergeben. Das wäre sonst gar nicht möglich.
Seid ihr denn jetzt fast so groß wie zum Beispiel Warner?
Also wenn man sich jetzt quasi Warner Domestic angucken würde, dann...
Domestic heißt Deutschland.
Genau, also das, was sie quasi mit deutschem Repertoire, was sie hier gesigned haben, machen, dann vermute ich, dass wir da größer sind wahrscheinlich, ja, mit dem aktuellen Repertoire. Man darf immer nicht vergessen, so einen Major-Konzern, der hat natürlich viel sogenannten Katalog, also Songs, die schon vor langer Zeit erschienen sind, die immer noch ausgewertet werden. Und das ist natürlich unmöglich, dass wir da, sag ich mal, in der kurzen Zeit schon dran sind, aber wenn man sich sozusagen nur das aktuelle Geschehen anguckt und eben vor allem auch das Geschehen in den Charts, also was viele Menschen in Deutschland bewegt, dann sind wir da gerade ganz vorne. Ja, das ist was, wofür wir natürlich sehr stolz sein können.
Also wie wird Bamboo die Musikindustrie verändern?
Also ich glaube erstmal, dass wir ihr den Spiegel in einem gewissen Maße vorgehalten haben und gezeigt haben, das, was irgendwie 20 Jahre funktioniert hat, ist vielleicht nicht mehr der Ansatz, wie das heute funktioniert.
Also was haben denn die großen, die sogenannten Major Companies falsch gemacht oder wo sind die stehen geblieben genau?
Ich glaube, es fing damit an, dass die Major Companies haben ja sehr stark ihre Leute reduziert. Also der Ansatz war ja quasi weniger Personal für mehr KünstlerInnen. Wir sind genau den anderen Weg gegangen. Wir haben gesagt, wir haben relativ viele Mitarbeitende für ein nicht so großes Roster. Dafür ist natürlich
Roster heißt, so viele Künstler habt ihr, nämlich wie viele sind's?
Ungefähr so 20, 25 KünstlerInnen, die sich dann quasi auf ein Team von 42 Leuten verteilen. Aber ich habe eben selber wahrgenommen, bevor ich Bamboo gegründet habe, dass viele KünstlerInnen, die ich persönlich kannte, mit dem Service, den sie von der Plattenfirma geboten haben, nicht mehr zufrieden waren. Die haben gesagt, hey, ich gebe hier relativ viel ab, aber bekomme im Verhältnis dafür nicht genug zurück. Ich glaube, dass wir das heute geschafft haben, dass wenn man mit den meisten unserer KünstlerInnen und AutorInnen sprechen würde, dass die sagen würden, hey, es hat sich gelohnt, bei Bamboo zu unterschreiben. Mhm. Das ist ein Weg, den wir gemeinsam gehen, der Spaß macht und der quasi mich in meinem kreativen Handeln nicht einschränkt, aber gleichzeitig dafür sorgt, dass, wenn ich meine Karriere gemacht habe, auch sicher sein kann, dass ich davon noch den Rest meines Lebens leben kann.
Als ja, anderswo. Weil ich glaube, das ist vielleicht auch euer USP, sagt man doch, oder eure Besonderheit, dass Künstler so fit sind auf Social Media, ne? Dass die aus allem Content machen können. Für viele Kreative ist es ja mühsam. Oh, jetzt muss ich auch noch auf Social Media irgendwie jeden Tag was posten. Aber irgendwie schafft ihr das, dass die das gerne machen.
Ich glaube, ehrlicherweise ist es für alle KünstlerInnen mühsam. Also es ist immer Arbeit, ne? Auch wenn es manchmal leicht nach außen aussieht. Sozusagen, deine Beobachtung ist genau richtig. Es ist für niemanden einfach. Ich weiß, dass es, Agu zum Beispiel hat auch mal ein Interview zugegeben, was sehr interessant fand, wo er meinte, es ist ja schade, wenn du extrem viel Zeit in deine Kunst steckst und dann gar keine Zeit in die Vermarktung, weil dann quasi sozusagen im Verhältnis gar nicht so viele Leute davon mitbekommen, wie mitbekommen könnten. Und das fand ich einen sehr interessanten Ansatz zu sagen, na klar, also die Kunst steht natürlich an erster Stelle. Man muss erstmal tolle Musik machen. Aber wenn man diese tolle Musik gemacht hat, dann ist unser Ansatz eben auch, wie kann man die möglichst vielen Menschen zeigen? Und da versuchen wir, sag ich mal, alles, was wir den KünstlerInnen an, ja, vermitteln können, an Wissen, an Hacks, an Tipps und Tricks, dass wir denen die geben. Und dann guckt man sich das eben als Künstler an und sagt, das passt zu meiner Marke, das passt nicht zu meiner Marke. Und so ergibt sich dann am Ende im besten Fall eine gute Promotion-Marketing-Strategie.
Ich entnehme dem Ganzen, dass ihr so auf Augenhöhe auch seid mit dem Künstler, ne? Und dass die sich deswegen da so gesehen fühlen.
Bist das ist, glaube ich, absolut wichtig, ne? Also ich glaube, so diese alte Vorstellung, das Label diktiert irgendwie den KünstlerInnen, was sie zu machen hätten, das ist für mich eine völlig perplexe Welt, weil ich ja glaube, wir arbeiten ja mit Leuten, die ich als Entrepreneure sehe, ja? Also unsere KünstlerInnen, das sind Menschen, die sind selber smart, die haben Ideen.
Also für dich ist jeder Musiker sein eigener Unternehmer?
Total, ja. Ich glaube, man muss es heutzutage auch so sehen, weil man hat als Musikerin, das ist natürlich auch eine andere Welt heute als früher. Früher war es vielleicht wirklich so, dass man als Musikerin, du hast irgendwie einfach deinen Deal mit einem Label gesigned und dann hast du gesagt, die kümmern sich um alles und ich gucke mir das gar nicht an. Und da kamen auch viele dieser Geschichten raus, dein KünstlerInnen irgendwann erstaunt waren, wie viel wenig Geld sie mit ihrer Musik finden und wo sie total erfolgreich sind. Und ich glaube, heutzutage muss man als Künstler ein Unternehmer sein, im gewissen Maße. Man sollte sich immer beschäftigen, wie funktionieren diese ganzen Dinge um mich rum. Und dann wird man wahrscheinlich auch glücklicher sein am Ende.
Bist du eigentlich Berliner, ne?
Ich bin Berliner, ja.
Von wo kommst du?
Ich bin, also ganz ursprünglich, meine Familie kommt aus Reinickendorf. Da bin ich aufgewachsen. Ich bin dann sehr früh ausgezogen. Dann habe ich in Friedrichshain gewohnt. Das war damals aber noch ganz anders. Also als ich in die Rigaer Straße gezogen bin, da
war... Wann war das?
Das war... vor 16 Jahren. Da war es eine komplett besetzte Straße. Ne? Also so, ich würde sagen, es gab vielleicht 4, 5 Häuser, die nicht besetzt waren. In einem von denen habe ich auch gewohnt. Aber es war ja trotzdem sportbillig. Ne? Also wenn heute sagt man, zieht nach Friedrichshain, denken alle, fancy Friedrichshain. Und ich habe dafür 70 Euro Miete gewohnt.
Wow. Und du warst mal B-Boy, oder? Hast du Breakdance gemacht?
Ich hab gebreakt früher, ja. Das war auch eine tolle Erfahrung. Man kommt um die ganze Welt. Man hat überall Leute, wo man schlafen kann. Das ist eine sehr...
Also du warst so richtig Profi.
Also schon, ja, ich habe wirklich weltweit Battles gemacht und ich habe auch eine Weile davon gelebt, auch als ich gemodelt habe, ich quasi einen Mix aus Modeln und Breakdance gemacht und habe halt Straßenshows, kennt man bestimmt auch, wenn man hier in Berlin unterwegs ist, am Brandenburger Tor oder am Kudamm, das sind alles Freunde von mir so oder mit denen man halt damals viel zu tun hatte und trainiert hat und genau sowas habe ich dann auch gemacht, man hat Straßenshows gemacht, 2, 3 Tage die Woche, hat vielleicht Straßenshows gelebt, dazu noch so Modeljobs. War eine witzige Zeit.
Ja, es ist ein bisschen Pech, dass du jetzt hier im Radio bist, weil, ich will es nochmal betonen, du warst auch Model.
Aus gutem Grund. Sieht man jetzt nicht mehr an, ja, oder?
Doch, man sieht das noch. Also ich habe schon mitbekommen, dass der erfolgreiche Super-Rapper Shi-Agu eine Tour hatte, ne? In Amerika, auch mit Icky Mel. Ist die auch bei euch?
Noch nicht, leider. Aber wir finden sie ganz toll.
Wie hast du das geschafft? Lass uns mal überlegen. Scorpions, Nena, Rammstein. Und vielleicht ein bisschen einstürzen, Neubauten, oder? Das war's dann auch.
Ja, also das ist auch genau
von international
das, warum wir das so cool finden. Also das ist absolut die Reihe, in der man sich dann auch sieht, dass man sagt, okay, es gibt immer wieder so einen deutschsprachigen Act, der oder die dann plötzlich in den USA funktioniert. Er hat ja auch für nächstes Jahr schon seine New York Show wieder in Verkauf gegeben. Die läuft auch schon sehr gut. Und er hat jetzt auch sein erstes Festival im September, spielt auf dem Portola Festival in San Francisco. Also die Chicago S-Story passiert. Aber der ganz krasse Case in den USA war natürlich, dass wir ja Show Me Love dieses Jahr rausgebracht haben. Und ist aktuell der 10. erfolgreichste Song auf der ganzen Welt. Der ist auch auf BMW erschienen, weltweit. With DMC, Bees and Honey.
Aus Berlin.
Der wohnt in Berlin. Der ist halb Deutscher, ja. Das ist wirklich der erfolgreichste Song, den wir je veröffentlicht haben. Und es ist aktuell auf der ganzen Welt der deutschsprachige Künstler mit den meisten monatlichen HörerInnen. Also der hat auch Rammstein und sowas alles weit eingeholt. Und der hat jetzt, glaube ich, 29 Millionen monatliche HörerInnen.
Leander Kirschner von Bamboo Artists im Gespräch mit Anja Kaspari. In unserem Kulturspezial zu Pfingsten mit Sounds aus Berlin und Brandenburg. Hier geht's gerade um Menschen, die diesen Sound ermöglichen für die Künstlerinnen und Künstler, sei es als Manager, so wie eben, oder weil sie sich zum Beispiel um die Akustik und den perfekten Klang kümmern. Dazu gleich mehr. Oder weil sie die Instrumente bauen, auf denen dann gespielt werden kann. So wie die Orgelbaufirma Alexander Schuke aus Werder. Denn Berlin und Brandenburg sind geradezu ein Hotspot für die Königin der Instrumente und damit für Orgelmusik. 800 Orgeln gibt es in Berlin, 1500 in Brandenburg, also eine ganze Menge. Und die Firma Schuke baut, restauriert und pflegt Orgeln in Kirchen und Konzerthäusern, in großen Städten und, wie Kulturreporterin Sigrid Hoff es gesehen und gehört hat, auch in kleinen Dörfern.
Sternhagen, ein Dorf in der Uckermark, nicht weit von Prenzlau. Hier steht die älteste spielbare Barockorgel Brandenburgs. 1736 gebaut von Joachim Wagner, einem Zeitgenossen Johann Sebastian Bachs und berühmtester Orgelbauer der Mark.
Naja, die Orgel, das war ja eine Ruine hier, das war eine absolute Katastrophe. Und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass das jemals zum Erklingen kommt, dieses Instrument wieder.
Karl Blinninger, Mitglied im Förderverein, hat mit dafür gesorgt, dass die kleine Barockorgel in Sternhagen seit 2009 wieder erklingt. Restauriert wurde das Instrument von der Orgelbaufirma Schuke, ein Brandenburger Traditionsunternehmen. Sie arbeitet nicht nur alte Orgeln auf, sondern konzipiert auch neue. Zum Beispiel vor 3 Jahren für die Hauptorgel in der Katharinenkirche in Brandenburg an der Havel, die ein neues Hilfswerk, ein sogenanntes Auxiliar, der Firma Schuke erhielt.
Also in Brandenburg in der Katharinenkirche, da haben wir insgesamt über 6000 Pfeifen. Das würde man ja niemals erwarten, wenn man da so die Ansicht von der Orgel sieht. Also es hat ein ganz großes Innenleben in der Orgel.
Seit 2018 leitet Orgelbauer Michael Schuke gemeinsam mit seinem Bruder Johannes das Familienunternehmen.
Die ganzen Pfeifen, die hergestellt werden, die Windladen dazu, das wird alles nach wie vor wie vor 300 Jahren hergestellt. Der andere Teil, die Ansteuerung, das ist hier natürlich auf dem modernsten Stand, den wir heutzutage haben. Also das ist eine elektrische Ansteuerung. Es sind unter den Pfeifen kleine Magnete, die mit einer elektrischen Ansteuerung vom Spieltisch aus gespielt werden können.
5 Meter lang sind die größten Pfeifen des neuen Werks in der Katharinenkirche. Gefertigt wurden die Holzpfeifen traditionell in der Orgelbauwerkstatt in Werder an der Havel. Dort ist das im 19. Jahrhundert in Potsdam gegründete Familienunternehmen seit 20 Jahren beheimatet. Orgelmusik erklingt hier jedoch nur auf einem Vorführinstrument, wenn Mitarbeiter und Hobbyorganist Martin Tscherpel sich an die Tasten setzt. Ansonsten bestimmen Werkstattgeräusche den Alltag. Die Firma Schuke restauriert alte Orgeln und baut neue Instrumente, nicht nur in Brandenburg, sondern in ganz Deutschland und auch im Ausland. Von der kleinen Truhenorgel bis zu großen Instrumenten für Kathedralen und Konzertsäle. Jede Orgel wird individuell gefertigt.
Holzwerkstatt hier. Hier werden also alle Sachen hergestellt, die aus Holz bestehen. Die Windladen, die Holzpfeifen, Orgelgehäuse, die Bälge und ja auch die Restaurierung, eine eigene kleine Abteilung.
Ein Kollege ist gerade dabei, Teile der Windlade für eine Holzpfeife herzustellen, bestimmt für das jüngste Projekt der Firma in Speyer, Michael Schuke.
In Speyer, in der Dreifaltigkeitskirche, da war auch das Konzept, die Orgel ist zwar ein Neubau, aber der Klangcharakter, der soll in Richtung Barock gehen. Und da kann man sich natürlich auch bei unseren Restaurierungen so ein bisschen sich was anschauen. Und da können wir natürlich durch unsere vielen Erfahrungen und Arbeiten eben auf relativ viel Information zurückgreifen, die uns dann auch für den Neubau weiterhelfen.
Trotz Mitgliederschwund bei den großen Kirchen bleibt die Orgel, die gern auch als Königin der Instrumente bezeichnet wird, für die Kirchenmusik wichtig. Die etwa 20 Mitarbeiter der Orgelbaufirma Schuke sind gut ausgelastet, sagt Michael Schuke. Im wiederaufgebauten Turm der Potsdamer Garnisonenkirche steht eine Schuke-Orgel. Für die anstehende Restaurierung der Wagner-Orgel im Brandenburger Dom hofft der junge Orgelbauer auf den Zuschlag.
Wie klingen Brandenburg und Berlin? Das ist eine der Fragen, die wir uns heute stellen in diesem Kulturspezial. Man könnte sagen, auch nach Orgelmusik. Wer ist noch zuständig für den Sound hier in der Region? Zum Beispiel Toningenieure und Soundakustiker. Ihr Arbeitsplatz sind Konzertsäle, aber eben nicht nur dort, sondern überall, wo es klingt und ein Publikum davor sitzt. Und das kann auch ein Theater sein. Unsere Kulturreporterin Antje Bonhage hat einen Soundspezialisten getroffen am BE, am Berliner Ensemble.
Soundcheck für eine Aufführung im BE, dem sogenannten Brecht-Theater am Schiffbauer Damm. Ein geschichtsträchtiger Theatersaal mit goldenen Balustraden und roten Samtsesseln. Im Treppenhaus knarzen die Holzdielen. Was man diesem historischen Saal auf den ersten Blick nicht ansieht, das Berliner Ensemble verfügt über eine hochmoderne Raumakustik.
Das BE gehört zu den bestklingendsten Sprechtheatern Deutschlands, gegebenenfalls sogar Europas,
sagt der Soundakustiker Ralf Bauer-Diefenbach. Mit seinem Berliner Unternehmen plant er die Akustik- und Beschallungssysteme für Konzertsäle wie das Konzerthaus am Gendarmenmarkt, für Kulturveranstaltungsorte wie das Radialsystem und eben auch für Theater wie beispielsweise das BE. In der Theaterakustik bestehe die Kunst darin, so Bauer-Diefenbach, in den Zuschauerrängen 1:1 hörbar zu machen, was man auf der Bühne sieht.
Und dass man den Klang immer von da wahrnimmt, wo die Schauspielerinnen auf der Bühne sind oder wo die Musikerinnen sind oder die Sänger oder was auch immer, dass man also überall die perfekte Quellortung hat.
Das scheint selbstverständlich, erfordert aber zahllose Messungen, moderne Technik und ein ausgeklügeltes Konzept. In allen Bühnenbereichen sind verschiedene Mikrofone installiert, drahtlos und kaum sichtbar. Jedes noch so leise Geräusch muss in der passenden Lautstärke und von der richtigen Stelle kommend gehört werden. Immersion nennt sich dieses Klangerlebnis. Das Publikum nimmt dabei die Geräuschverstärkung nicht wahr, sondern hat die Illusion, dass jedes Geräusch real ist, also genau dem entspricht, wie man es im Zuschauerrang hört, egal von welchem Platz aus. Eine Szene aus Brechts Dreigroschenoper in der aktuellen Inszenierung von Barry Kosky. Für die Theaterakustik besonders anspruchsvoll, so Bauer-Diefenbach. Zum einen, weil es ein Stück ist mit Sprache und Gesang, außerdem, weil es den gesamten riesigen Bühnenraum bespielt, bis hinein in den hintersten Winkel.
Normalerweise, das kennt man vielleicht zu Hause vom Sofa, man sitzt rechts und dann hört man nur den rechten Lautsprecher, links hört man nur den linken. Aber wir haben eben hier den Anspruch, egal wo man hier sitzt, hört man die Lautsprecher nicht als Lautsprecher, aber man hört alles das so durchmischt und so schön, als wenn es ohne Verstärkung wäre.
Ein Anspruch, der auch bei Gastspielen eingelöst werden will. Eine weitere Herausforderung, denn jeder Gastspielort hat eine eigene Akustik. Trotzdem aber soll die Aufführung überall gleich klingen, in diesem Fall überall wie im Berliner Ensemble. Vom Theatersaal führt Ralf Bauer-Diefenbach in einen kleinen Raum neben der Kantine.
Ja, was könnte das sein hier? Hier klingt es ein bisschen anders, ne?
Fast wie ein Studio.
Ja, es ist ein Studio, es ist ein Immersive Studio.
Ein immersives Studio. Hier kann der Klang einer Inszenierung abgebildet werden, wie Bauer-Diefenbach es nennt, um die Mikrofone und Verstärker dann am Gastspielort so anzupassen, dass alles genauso klingt wie in Berlin. So zum Beispiel geschehen mit der Dreigroschenoper kürzlich in New York.
Da waren wir im BAM, also in der Brooklyn Academy of Music.
Wir, sagt Ralf Bauer-Diefenbach, obwohl er gar nicht Mitglied des Berliner Ensembles ist. Doch sein Akustikbüro ist seit Jahren mit dem Theater verbunden. aber zurück nach New York.
Da wussten wir, was an Soundsystem da ist, durch eine Vorbesichtigung, und haben im Prinzip dieses Objekt Drei-Groschen-Oper auf das BAM repliziert und konnten dann sicherstellen, dass wir die gleiche Qualität haben, die wir hier abbilden. Und da sind wir akustisch sehr weit vorn. Also die Drei-Groschen-Oper ist akustisch einzigartig.
So trägt er als Soundakustiker mit dazu bei, dass nicht nur Konzertsäle und Theater in Berlin gut klingen, sondern dieser Berliner Klang auch an anderen Orten der Welt genauso zu hören ist. Eben ganz wörtlich Berlin Sounds.
Berlin Sounds, das Motto des RBB in diesem Sommer. Auch dieses Kulturspezial hier ist Teil der großen Aktion. Experten für den richtigen Klang, die gibt es auch hier bei uns. Tag für Tag kümmern sie sich darum, dass das RBB 24 Inforadio hörbar ist in Berlin und Brandenburg. Nur wie funktioniert das eigentlich genau? Unsere Reporterin Josephine Fass hat den Kollegen über die Schulter geschaut.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Stefan Oschwart. Guten Morgen.
Moderator Stefan Oschwart steht im Studio. Die Sendung beginnt. Aber bevor er so loslegen kann, musste er sich erstmal einrichten. Einen Schutz aufs Mikro stecken gegen Störgeräusche, den Tisch auf die richtige Höhe und die Lautstärke der Kopfhörer einstellen.
Und? Ganz wichtig, La Grande Bellezza, die große Schönheit.
Das sogenannte Einpegeln. Dafür drückt man auf einen Knopf und redet dann 5 Sekunden so, wie man auch auf Sendung sprechen wird. Dann wird die Lautstärke automatisch angepasst und der Hörer zu Hause muss nicht ständig lauter oder leiser drehen.
Jetzt siehst du hier, grün, valid, hat also funktioniert. Meine Stimme ist jetzt ready to go.
Stefan Oschwarts Hauptjob während der Sendung ist es, den Laden moderativ zusammenzuhalten. Er führt Interviews, muss Jingles und Beiträge zur richtigen Zeit abspielen, 3 verschiedene Bildschirme und so einige Knöpfe im Blick behalten. Ganz schön viel auf einmal. Um so eine richtige Radiostimme zu bekommen, braucht es einerseits Übung und andererseits auch den richtigen Speiseplan.
Ganz wichtig, also Zitrusfrüchte vor der Moderation ist keine richtig gute Idee. Auch Kaffee mit Milch zum Beispiel verklebt so die Zunge so ein bisschen. Ist eigentlich auch nicht gut, deswegen immer Wasser zum Neutralisieren nochmal ausspülen. Das macht die Zunge sauber sozusagen.
Während die Moderatorinnen und Moderatoren im Studio durch die aktuelle Sendung führen, werden parallel neue Inhalte geplant und aufgenommen. Zum Beispiel der Podcast
Welt macht China.
Bevor die Aufnahme starten kann, kümmert sich Layouter Hendrik Fano um die Technik. Steht zum Beispiel die Leitung zum China-Korrespondenten Benjamin Eisel im Studio Peking?
Wenn alles so läuft, wie es geplant ist oder wie es in der Regel funktioniert, dann ist es eher unproblematisch. Aber es gibt auch manchmal eben Probleme, dass die Verbindungen, die werden ja bestellt und automatisch sozusagen geschaltet. Wenn es nicht funktioniert, dann müsste man schauen, woran es liegt. Aber jetzt in diesem Fall hat alles super geklappt.
Berichterstattung vor Ort. Das kann ein Korri, ein Korrespondent in China sein oder auch ein Reporter hier bei uns in Berlin und Brandenburg. Dann oft auch per Live-Schalte aus dem Ü-Wagen. Das ist die Abkürzung für Übertragungswagen. Von außen ist der relativ unauffällig. Anders als fürs Fernsehen reicht beim Radio ein kleiner VW-Bus aus. Innen ist der aber trotzdem vollgepackt mit Reglern und Knöpfen. Die Kontrolle über die Technik hat an diesem Tag Bastian Schmale.
Also ich achte darauf, dass der Reporter ordentlich zu verstehen ist, dass wir ein relativ sauberes Signal haben, dass er, der Reporter, auch ein ordentliches Signal kriegt vom Funkhaus. Und dann gucke ich halt, dass die O-Töne so angepasst sind, dass die nicht zu laut sind. Dann steuere ich die manchmal halt dann auch noch so währenddessen aus und spiele natürlich die O-Töne auch ein in die Reportage.
Gerade steht der Ü-Wagen bei der Spandauer Zitadelle. Markus Streim ist dort als Reporter für Freizeittipps unterwegs.
Also den Ton nehme ich dann am Ende, ja, und dann produzieren wir das. Ja. Können wir gleich machen.
Ü-Wagen ist mit nichts zu vergleichen. Das ist, du bist unter den Leuten, du bist nah dran, auch an den Hörern, du bist draußen, du hast die unterschiedlichsten Leute, mit denen du sprichst, du musst schnell reagieren. Das macht richtig Spaß. Also für mich ist es die Königsdisziplin im Radio.
Markus Streim trägt eine Art Umhängetasche und stellt sich um die 200 Meter entfernt vom Ü-Wagen vor die Zitadelle. Diese Umhängetasche nennt sich SER, erklärt Techniker Bastian Schmale.
Das ist eine Mikrofoneinheit, mit der du halt über Funk Kontakt zum Ü-Wagen kriegst und dann weiter bis ins Funkhaus sprechen kannst und ordentliche Qualität hast. Und du hast halt einen gewissen Bewegungsfreiraum ohne Kabel. Das ist eigentlich das Wichtigste bei der SER.
Und so kommen sie am Ende dann zusammen. Reporter und Moderator und alle Hörerinnen und Hörer.
Ich bin jetzt mit ihm verbunden und frage Markus, ich sag dir erstmal Hallo, hallo Markus.
Hallo.
Hallo. Markus, warum lohnt es sich gerade dort vorbeizuschauen?
Nee, das Wetter ist einfach perfekt und ich stehe hier.
So klingt's also hinter den Kulissen von RBB 24 Inforadio. Das Team hier am Mikrofon hat hoffentlich auch nur Gutes für die Stimme getan, gegessen und getrunken, denn jetzt geht es weiter mit Verkehr und den Nachrichten. Ich bin Anna Patacek. Tschüss.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Es gibt eine Entwarnung für die B96A Berlin Richtung Marlow. Zwischen der A117 und Schönefeld besteht keine Gefahr mehr durch den Falschfahrer. Ein Gefahrenhinweis für Schwedt an der Oder. Durch den Brand in einem Silo kommt es in den Ortsteilen Kuhheide und Vierraden zu einer Geruchsbelästigung durch Rauch. Sie sollten bitte Fenster und Türen schließen. Auf der westlichen A10 Richtung Dreieckwerder Stau in einer Baustelle zwischen Potsdam Nord und Föben. 20 plus Richtung Dreieck Havelland zwischen Dreieckwerder und Lees dauert es länger. 45 Minuten. Die A115 Richtung Forst ist zwischen Boblitz und Fettschau nach einem Unfall gesperrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 14 Uhr mit Birgit Röhricht. Bundesumweltminister Schneider ruft die Weltgemeinschaft dazu auf, für den Schutz der Meere enger zusammenzuarbeiten. Die Meere seien die blaue Lunge des Planeten, erklärte der SPD-Politiker zum Auftakt der UN-Ozeankonferenz in Nizza. Von dort Caroline Düller.
In Nizza soll es generell darum gehen, größere Teile der Meere und Ozeane zu Schutzgebieten zu erklären, auch auf hoher See. Außerdem wollen die vertretenen Staaten über Maßnahmen gegen Plastikmüll in den Meeren diskutieren. Auch der umstrittene Tiefseebergbau dürfte Thema sein.
Die Ukraine meldet den stärksten russischen Luftangriff seit Ausbruch des Krieges vor über 3 Jahren. Wie die Luftwaffe in Kiew mitteilte, hat das russische Militär fast 480 Drohnen und 20 Marschflugkörper auf ukrainische Ziele abgefeuert. Betroffen war neben der Hauptstadtregion unter anderem die Metropole Kharkiv im Osten des Landes. Die meisten Geschosse seien abgefangen worden, hieß es weiter. Über Schäden und Opfer ist noch nichts bekannt. In Los Angeles haben die Sicherheitsbehörden ein Versammlungsverbot für die Innenstadt verhängt. Sie hoffen damit, die Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei zu beenden. Die Bürgermeisterin der Stadt warf US-Präsident Trump vor, durch die Entsendung von Nationalgardisten die Krawalle weiter angefacht zu haben. In der Stadt gibt es seit Tagen Proteste gegen Trumps Migrationspolitik. Die Grünen wollen einen neuen Anlauf für ein AfD-Verbot anstoßen. Wie die Funke Mediengruppe berichtet, fordert die Grüne Fraktion Bund und Länder auf, gemeinsam alle nötigen Informationen zusammenzutragen. Jim Bob Nickschass.
Das Gutachten des Bundesamts für Verfassungsschutz zur AfD ist aus Sicht der Grünen dabei ein wichtiger Baustein. Auf dessen Grundlage hatte das Amt die gesamte AfD zunächst für gesichert rechtsextrem erklärt. Nach einer Klage der Partei diese Einstufung aber vorerst wieder ausgesetzt. Die Bundesregierung hat bisher keine gemeinsame Position zu einem AfD-Verbotsverfahren.
Brandenburgs Verkehrsminister Tabbert ist dagegen, die Geschwindigkeit auf Autobahnen generell zu begrenzen. Der BSW-Politiker sagte der Märkischen Allgemeinen, er vertraue auf die Eigenverantwortung der Autofahrer. Dort, wo es bereits Tempolimits gäbe, sollten diese aber bestehen bleiben. Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel kommt in einer Studie zu den